Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
Herzlich willkommen, liebe Freunde von Vier Flaschen, zu einer historischen Folge. Erstens sind wir nur zu dritt und nicht zu viert, wie sonst immer, weil Axel, unser lieber Axel, der passionierte Biertrinker, hat seinen Jahresurlaub eine Woche. Ja. Und er ist in Kassel, wie immer, und fehlt also diesmal. Das ist das Erste.
Zweitens, soll er schön sein, Kassel?
Sehr, sehr schön. Axel ist ja ein großer Freund von Kassel. Zweitens, das ist für alle die, die den Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen, das sind viele. Das sind viele. Michael Kutay trägt eine Art, wie soll ich das mal nennen? Trainingsanzug? Nee. Nein. Einen Smoking. Michael, was ist los? War Kutay, ist Kutay richtig ausgesprochen gewesen?
Kutay war schon sehr, sehr nah an der Wahrheit. Respekt. Ich sehe da durchaus eine Entwicklung. Nein, ich habe meinen Smoking angezogen und wir machen den Podcast heute. Es ist ziemlich warm. Es ist, glaube ich, der wärmste Tag im Jahr soweit. Aber es war mir so ein Bedürfnis, mich in Schale zu werfen, weil ein wirklich lieber Freund heute unser Gast ist und er ist der amtierende Sommelier-Weltmeister, letztes Jahr gekürt worden in Antwerpen. Und deswegen sage ich gleich mal herzlich willkommen nach Zürich, Marc Eimert.
Danke, Michi. Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Danke für die Einladung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du dich so in Schale geschmissen hast, zumal du ja heute, glaube ich, auf einer Baustelle warst und ich mich dann im geistigen Auge vorgestellt habe, wie du in einem Frack auf der Baustelle tätig bist.
Ist es ein Frack oder ein Smoking?
Man kann es Nein, es ist ein Smoking. Aber ich habe auch schon Stimmen gehört, dass ich auch im Blaumann eine gute Figur mache. Aber ich wollte es euch trotzdem ersparen.
Ich lasse ihn noch kurz, bevor ihr beide dann diesen Dialog fortführt und ich weine, dass Axel heute nicht da ist.
Also weine ich auch.
Weißt du was, wenigstens komme ich mal ein bisschen zu Wort heute, wo Axel nicht da ist. Das ist Axel. Also, das Prinzip nochmal erklären. In einer Stunde trinken wir normalerweise vier Flaschen. Deshalb der Name Vier Flaschen mit Michael Kutay. Das ist ein Weinkenner. Mein Name ist Lars Heider. Ich bin ein Riesling-Liebhaber und Axel Leonard, der heute nicht da ist, ist eigentlich ein Biertrinker. Wir trinken normalerweise, weil wir zu 14 vier Flaschen. Jetzt sind wir nur zu dritt. Und deshalb trinken wir nur drei Flaschen. Und es sind, darf ich das sagen, zwei weiße, ein roter soweit? Ohne was vorwegs. Nee, stimmt nicht. Warte. Ein weißer. Ein Riesling.
Ja.
Richtig?
Ja.
Ah, ihr habt recht. Ich habe mich verguckt. Noch ein weißer. Oder habe ich den falschen? Ihr habt zwei weiße, einen roten. Wieso sagst du denn nein? Das stimmt nicht.
Ja, was soll der rote sein?
Achso, es gibt gar keinen roten.
Das sind drei weiße.
Achso. Ja, perfekt. Ach, guck mal, das hätte ich nicht gedacht. Der sieht so toll. Also, drei Weißweine. Das war der. So. Und dann am Ende gibt es viele schöne Geschichten. Viele haben geschrieben, dass sie das letzte Mal so lustig fanden, wie einem von uns die Sektflasche explodiert ist. Und ich kann nur sagen, ich habe eine Frage an die Experten. Leute, ich hatte diesen Korkenzieher. Und der geht nicht mehr. Kann das sein? Ich kriege ihn nicht mehr rein. Woran liegt das? Schwer zu sagen.
Ich bin geneigt zu sagen, kauf dir ein einfaches Kellnermesser, das ist viel besser als alle anderen.
Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, deshalb der Witz. Und dann gehen wir auch los, haben wir noch einen anderen Korkenzieher? Das können natürlich jetzt alle die es, vielleicht Michael, beschreibst du es einmal. Und dann hat meine Frau gesagt, na klar, haben wir noch einen anderen Korkenzieher, nämlich den.
Ja, das ist so dieser klassische Stoppelzieher, heißt das quasi, wo nur an einem, normalerweise ist es ein Rundstück Holz, wo einfach nur die Kurbel dann dran ist oder die Spirale. In dem Fall ist es ein kleines Männchen, Gusseisen wahrscheinlich. Da braucht man schon sehr viel Kraft im rechten Bizeps als Rechtshänder. Es ist immer so schade, das habe ich schon mal gesagt, wenn man relativ viel Geld auch in Wein investiert oder das wahrnimmt, was man kauft, wenn es dann scheitert am richtigen an der richtigen Öffnungsmechanik. Also das Geld Marc, sollte dann auch noch drin sein.
Kellnermesser, das ist das klassische Kellnermesser, ne?
Genau.
Ja, genau. Warum ist da so ein Taschenmesser noch dran?
Um die Kapsel abzuschneiden. Also die kleine Klinge dient dazu, das Staniol oder die Kapsel zu lösen, damit man überhaupt an den Korken auch drankommt.
Also das mache ich immer hier mit diesem Nupsi. Also das kann man auch, das ist aber eigentlich nochmal mit dem Taschenmesser. Der richtige Kellner macht es mit dem Taschenmesser.
Genau, weil sonst hast du diesen ganz ausgefransten Rand, was dann sehr wild aussieht, sage ich.
Cool. Ja, herzlich willkommen, Sommelier-Weltmeister. Ihr müsst jetzt erklären, wie wird man Sommelier-Weltmeister? Kann ich das dieses Jahr auch schaffen?
Dieses Jahr wird es schwierig, aber du hast in 2 Jahren wieder die Chance.
Okay.
Denn die Weltmeisterschaft findet seit 50 Jahren alle 3 Jahre statt. Und es hilft, wenn man als Sommelier arbeitet, das heißt, du müsstest jetzt nochmal schnell umschulen, Lars.
Okay.
Und wenn man dann viele andere Wettbewerbe gemacht hat, weil für jedes Land tritt da eben ein Kandidat an und die meisten Länder, so wie wir auch in Deutschland, suchen das aus, indem man den nationalen Meisterschaft gewinnt, also die besten Sommelier Deutschlands, den habe ich damals 2017 gewonnen, der damals in Hamburg war, also in eurer Heimat.
Daher kennt ihr euch?
Damals war ich schon in der Schweiz, ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Schweiz, habe aber vorher in Hamburg gearbeitet, daher kenne ich den Michi. Ich war an der Binnenalster im Hotel für Jahreszeiten im Restaurant wow. Herlin. Aber der Wettbewerb...
Als Sommelier, dann warst du da, dann haben wir uns vielleicht schon mal gesehen. Ich habe da einmal in meinem Leben gegessen.
Ich habe auch gegrübelt, ob wir uns da schon gesehen haben.
Tatsächlich? Nee, weil ich habe nämlich überlegt, da war ein toller Sommelier, der mir einen super Wein gegeben hat. Der Wein war besser als das Essen. Wann warst du da? Bis 2017?
2014 bis 2016 war ich da, ja.
Das kann aber hinkommen.
Aber es sind eigentlich immer charmante Herren in letzter Zeit Sommelier gewesen.
Okay, wow. Also du warst dann in 4 Jahreszeit und bist dann in die Schweiz gegangen. Was machst du da?
Da arbeite ich in einem Hotel namens Borolac. Das liegt im Herzen von Zürich, direkt mit Blick auf den Zürichsee. Wir haben mehrere Restaurants, unter anderem 2 Sterne namens Pavillon. Und das Hotel ist familiengeführt und der Familie gehört seit Gründung auch ein Weinhandel, Borolac war. Und so kümmere ich mich um alles, was Wein im Hotel ist, also sprich Service im Gourmet, Schulung für Mitarbeitern, Weineinkauf, Weinevents, aber eben auch für den Handel ab und zu kleine Events wie Online-Tastings oder auch Präsenzschulungen und zusammen dann mit denen in die ganze Weinwelt reisen und unsere Weingüter besuchen normalerweise, ja.
Wow. Und du bist irre jung, ne? Du siehst irre jung aus, darf ich das sagen? Das ist das, was ich zu Michael noch nie gesagt habe.
Das stimmt. Das ist sehr lieb von dir, wobei der Michi ja, seit er die Haare kürzer hat, auch wieder ein bisschen jünger aussieht.
Bisschen. Danke, Marc.
Stimmt, ich werde nächste Woche 29, also ich bin noch relativ jung. Ja.
Mit wie vielen Jahren kann man denn Sommelier werden?
Also sobald du Alkohol trinken darfst, darfst du es rausschenken, sprich mit 16. Und ich habe tatsächlich relativ früh angefangen. Ich habe mit 17 meine Hotelfachlehre in meiner Heimat in Köln begonnen. Das geht ja dann 3 Jahre und habe dann danach kurz noch in eine andere Richtung abgebogen, aber dann schnell gemerkt, dass doch Wein die Leidenschaft ist und bin jetzt, seit ich 22 bin, eigentlich Sommelier.
Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, Marc? Irgendwas, wo du sagst, das hat dich dann dem Wein verfallen lassen?
Also ich habe vor meiner Ausbildung so gut wie gar keinen Wein oder Bier getrunken und dann in der Ausbildung gemerkt, dass mir mancher schmeckt und mancher nicht und mancher nur an manchen Tagen und mancher nur zu manchem Essen. Und dann ging es mir so ein bisschen wie Alice im Wunderland, die auf einmal vor ganz vielen Rätseln steht. Und hatte das Glück, dass mich da Leute wirklich an die Hand genommen haben. Und mein Chefsommelier in der Ausbildung hat mich dann mit an eine Weinlese an die Ahr genommen. Parallel hatten wir ganz tolle Verkostungen im Hotelkeller, wo dann zum Beispiel Egon Müller von der Sarda war und der Simmingen aus dem Duro. Und die hatten dann an einem Tag Weine mit, die damals doppelt und dreifach so alt waren wie ich. Also ich war damals 18. Und das hat mich total fasziniert, wie lebendig und spannend diese Weine sind, die ja für mich als jungen Mann damals uralt waren. Und diese Mischung aus Ideen war so, Mensch, ja, Wein ist spannend, schönes Hobby, jetzt werde ich Hoteldirektor und habe dann eben mehr mich kaufmännisch fortgebildet und dabei gemerkt, dass es eigentlich umgekehrt ist. Kaufmännisch macht mir auch Spaß, ist aber eher das, was ich als Teilzeitbeschäftigung machen möchte, weil mir eigentlich der Kontakt zum Gast im Restaurant, aber eben auch die Beschäftigung mit Wein und anderen Getränken, das ist, wo wirklich das Herz für schlägt. Und dann habe ich im Rheingau angefangen, als Sommelier zu arbeiten, in Wiesbaden, auch wieder mit einem tollen Mentor. Und ich glaube, in Wiesbaden, wenn man dann da andauernd im Rheingau, in Rheinhessen, auch in anderen Gebieten, die nicht weit sind, ist, im Restaurant oft Winzer begrüßt und mal erlebt, was für eine Leidenschaft das ist und wie auch der Leidensdruck, dass man jede Nacht fiebert am Anfang des Jahres, dass es keinen Frost und keinen Hagel gibt. Und dann, wenn die Lese ist, dass es bitte nicht regnet, wie man ein Spielball der Natur eigentlich ist als Winzer. Wenn man das mal alles erlebt hat, dann ist man, glaube ich, nach 2, 3 Jahren im Rheingau, ist man A, Riesling infiziert, aber B, fix Wein infiziert.
Das ist wichtig. Riesling, die Traube, die Königin der Trauben. Können wir das erst schon mal wieder festhalten an der Stelle?
Ja. Ich als Schweizer bin ja, oder Schmalschweizer, bin inzwischen etwas neutraler geworden, aber in meinem Herzen ist es die Königin der Trauben.
Selbst Günther Jauch hat da doch gesagt, dass es auch noch andere gibt, obwohl er nur Riesling anpflanzt, primär. Aber wir haben heute ja auch einen dabei, Bevor wir gleich lostrinken, Marc, da habe ich eine Frage, weil ich habe ja auch sehr, sehr früh angefangen, auch in Restaurants schon Verantwortung auch für den Wein zu haben. Und ich hatte oft das Gefühl, und mein Vorteil war ja, nenne es Vorteil, dass ich ja immer schon ein bisschen älter ausgesehen habe, als ich wirklich war. Ne? Das ist tatsächlich war es ein Vorteil, was jetzt nicht mehr so ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass so dieser klassische etwas, sagen wir, gesetztere Herr, der halt den Wein bestellt, weil er ihn auch bezahlt und das hat ja so ein Dominanzspiel irgendwo, dass der mir schon zu zeigen, das Gefühl gegeben hat quasi, als ich habe schon Wein getrunken, da bist du noch mit der Trommel um Tannenbaum gelaufen. Und das war immer so irgendwie, wo man dachte so, ja, das stimmt, bestimmt sogar, aber nur weil ich seit 50 Jahren Wein trinke, heißt es noch lange nicht, dass ich mich damit auskenne. Und wenn ich mich jetzt beruflich damit beschäftige, habe ich vielleicht doch nochmal einen anderen Zugang. Hast du da auch solche Erfahrungen gemacht?
Das gibt es sicherlich ab und zu. Oder gab es vor allen Dingen, als ich neu in Hamburg oder im Rheingau war, weil da sah ich noch jünger aus als jetzt. Da kam auch mal die Frage, dürfen Sie denn überhaupt schon Wein trinken? Aber ich glaube, meistens die Gäste sind eigentlich total happy, wenn sie Weinliebhaber sind, wenn sie über Wein erzählen können. Und das ist ja was, das kennst du als Sommelier. Wenn das ein Gast ist, der selber gerne erzählt, dann finde ich das ja auch total spannend, wenn jemand schon seit 30 Jahren Bordeaux trinkt, mir alle Bordeaux-Jahrgänge runterrasselt, da kann ich ja was von lernen. Und deswegen ging das dann meistens über dieses, Mensch, spannend, erzählen Sie doch mal was, kann ich was von Ihnen lernen? Dann war der Gast auch in der Regel zufrieden.
Und jetzt kannst du ihm ja die Sommelier-Weltmeisterschaftsurkunde um die Ohren hauen, wenn es da noch im Ansatz Zweifel gibt.
Ja, da gab es einen Ansteck, ja. Aber der ist sehr dezent, deswegen geht das ja.
Wie geht so eine Weltmeisterschaft? Also da, wie viele Leute haben daran teilgenommen?
Aus wie vielen Ländern? Wir waren letztes Jahr 66 Kandidaten aus 63 Ländern, weil es sind immer die drei Kontinentalmeister, also der Europa-Afrika-Meister, der Amerika-Meister und der Asien-Ozeanien-Meister, plus dann die 63 Einzelkandidaten aus den Ländern. Und es ging eine ganze Woche in Antwerpen. Es ist jedes Mal woanders. Davor war es in Mendoza, davor in Tokio. Diesmal eben in Antwerpen, was für mich toll war, weil es war die Zeitzone, die ich kenne und das Klima, das ich kenne, weil das ist für einen Verkoster relativ wichtig. Und dann hat man in drei Stufen, also Viertelfinale, Halbfinale und Finale, im Prinzip drei Blöcke. Und die sind dann immer Verkostung, Service und Theorie. Und da ist immer wichtig zu wissen, alle denken, Sommeliers machen nur Wein, aber Sommeliers machen eben alles, was du im Restaurant zu dir nimmst. Dazu gehört klassisch auch noch eine Zigarre, definitiv noch Tee, Kaffee, Käse, Sake, Cocktails, Spirituosen und eben auch Weingeschichte. Und da hatten wir dann zum einen umfangreiche schriftliche Bögen, mussten sogar einen Aufsatz schreiben. Das war für mich dann das erste Mal seit dem Abi. Mussten aber eben auch Weine und andere Getränke wie Spirituosen und Bier erkennen. Das heißt, man stellt dir ein Glas hin und dann musst du das entweder schriftlich oder mündlich möglichst gut beschreiben und dann sagen, Mensch, das war jetzt ein Cabernet aus China, aus 2016, aus der Region sowieso, wenn du Glück hast. Und dann natürlich Service. Das heißt, du machst Service und da ist mit das Schwierigste, Service mache ich jeden Tag, aber selten vor den anderen Weltmeistern oder vor Koryphäen wie Jancis Robinson, die dann im Finale auf einmal vor mir stand. Und auch nicht auf einer Bühne im Finale mit 1100 Zuschauern und 15.000 noch im Livestream. Und da dann als Sommelier, der sonst nur so 40 Gäste gewohnt ist, die Ruhe zu bewahren, ist eigentlich schwieriger als das, was man da eigentlich macht, wie Bier.
Aber dann ist da so ein Tisch und da sitzen Leute und du bedienst die quasi und gibst denen Weinempfehlungen. Und wie muss man sich das vorstellen?
Genau, an dem Tisch sitzen dann alle Weltmeister, die es vorher gab oder eben andere Koryphäen der Weinwelt.
Und wie viele sind das denn? Wie viele sitzen da?
Also auf der Bühne hatten wir, glaube ich, gut 20 Juroren und dann eben 1100 im Publikum. Aber auch in den kleineren Stufen vorher sind es in der Regel so 6 oder 8 Prüfer pro Tisch. Und die sagen dann zum Beispiel zu dir, Mensch, wir hätten gern, dass Sie jetzt 2 Flaschen Weißwein öffnen, karaffieren und uns servieren. Und dann wird während du das tust, merkst du, oh, einer der Weißwein war gar nicht kaltgestellt, wie reagierst du? Und musst du das dann charmant lösen? Und währenddessen stellen sie dir halt lauter Fachfragen zu dem Wein. Also wann war dieser Wein das erste Mal produziert? Wo genau ist das? Welche Region ist das? Welche Böden gibt es da? Und da muss man halt trotzdem weiterarbeiten und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und die Aufgaben werden dann ganz unterschiedlich. Es gab zum Beispiel auch ein Bier zu zapfen. In Belgien ist das Thema Bier natürlich wichtig. Es gibt einen Rotwein zu dekantieren, einen Schaumwein zu öffnen. Wir mussten aus einer Magnumflasche Franciacorta 15 Gläser genau einheitlich einschenken und gucken, dass die Flasche dann leer ist. Also da gibt es dann so viel, wo man sich so ein bisschen fühlt wie ein Zirkuspferd, aber doch ein Zirkuspferd, was dabei viel Spaß hat. Ja.
Mit wem warst du im Finale? Wer war dein Gegner?
Der amtierende Europameister, das ist Raymond Thompsons, der ist in Lettland zu Hause, arbeitet in Riga. Und Nina Jensen ist eine ganz junge Dame aus Dänemark, also ist noch ein Jahr jünger als ich und ist als zweite Frau ever jetzt Vize-Weltmeisterin geworden.
Wow.
Deswegen vermuten viele, dass sie dieses Jahr auf die Europameisterschaft gute Chancen auf den Titel hat.
Weltmeister, Sommelier-Weltmeister. Michael, ich bin, den du alles reinholst. Dagegen war Günther ja auch eine kleine Nummer.
Ja, also ich muss sagen, ich habe es auch live verfolgt, den Livestream. Ich war selber so angespannt, ja, und natürlich mächtig stolz, weil es ja höchst selten, dass du dann auch tatsächlich jemanden kennst, der dann bis ganz am Ende dabei ist, und der so cool und souverän, und es wirkte so entspannt und relaxed, Marc, also Kompliment an dich da auch nochmal, unter dieser Drucksituation und das auch noch nicht in deiner Muttersprache, auf Englisch, ich meine, und das ganze okay. Fachkauderwelsch ist ja auf Deutsch schon schwer genug, die Nuancen zu finden, das Wording genau zu finden und das dann auf Englisch. Und dann noch mit Zeitdruck und dann noch die Marcos del Monego hat das auch mal gewonnen für Deutschland 1998 in Wien damals tatsächlich. Also war Marc jetzt der zweite Deutsche, der das gewonnen hat. Die waren auch da und am Ende kam dann auch noch Per Holm dann von der deutschen Sommelier mit Deutschlandfahne. Und also es war wirklich so ein bisschen wie Song Contest, fand ich, kann man das vergleichen. Volksfeststimmung, und ja, Marc wirkte irgendwie immer noch so cool und ja, und so höflich und distinguiert und kontrolliert vor allem. Ich weiß gar nicht, hat es da in dir auch so ausgesehen oder in dir eigentlich nur Purzelbaum und wo ist der Champagner?
Nee, also es gibt einen ganz tollen Moment, in dem Moment, wo ich erfahre, wer der Weltmeister ist und dann der eigene Name fällt. Die meisten anderen, die das gewonnen haben, haben das ja schon oft probiert und haben dann so eine Art Urschrei losgelassen. Und bei mir, wenn man sich das Video anschaut, gibt es einen ganz witzigen Moment, wo ich einen Schritt zurücknehme und so sage, das gibt es jetzt nicht, weil ich es wirklich selber nicht fassen kann. Und das ist eigentlich auch gut noch Wochen danach das überwiegende Gefühl gewesen, weil das sehr ungewöhnlich ist, dass man das beim ersten Anlauf packt und auch sehr ungewöhnlich, dass das jemand so Junges packt. Und deswegen war unser Trainingsziel immer, Mensch, es wäre schon eine Riesenehre, wenn wir uns ein Halbfinale schaffen. Und wenn man im Halbfinale ist, dann kann man da gute Erfahrungen noch sammeln und dann kann man sich gut auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr vorbereiten. Aber als ich dann erfahren habe, dass ich im Halbfinale war, fiel schon viel Druck von mir ab. Und als ich dann an dem Tag erfahren habe, dass ich ins Finale ging, war es einfach nur so eine Riesenehre und Freude, dass ich da wirklich versucht habe, so ruhig wie möglich zu sein. Und da hilft sicherlich mit dem Englischen, dass ich auf einer englischen Schule war in meiner Heimat in Köln, und mit der Druck insgesamt. Ich habe an dieser Schule eben auch viel Theater gespielt und da kennt man dann so ein bisschen dieses Bühnenthema und weiß auch, okay, wenn da so eine Panik in einem hochkommt, was muss man jetzt an Meditationen, Atmen etc. machen, damit man dann eben in dem richtigen Moment auch die gespielte Ruhe ausstrahlen kann. Ich finde es schön, dass das bei dir so ankam, weil innen drin war es ein bisschen anders.
Ja. Ja, alles andere wäre auch nicht verständlich. Was hat sich denn geändert seitdem du jetzt Sommelier-Weltmeister bist? Hast du noch mehr Schulterklopfer als ohnehin schon bekommen oder noch der Freundeskreis hat sich verdoppelt oder?
So Anzeichen gab es immer mal wieder, aber eigentlich ist das Schöne, dass man eben auch jenseits der Dachregion jetzt aktiv wird. Das heißt, als ich letztes Sommelier Deutschlands war, war ich ja Deutscher, der in Zürich ist. Da haben immer mal Leute aus Deutschland angefragt oder aus der Schweiz oder Österreich für eine Veranstaltung, für ein Interview, für einen Lehrgang, den man selber für andere Sommeliers gibt. Und das hat sich jetzt eben wirklich in die ganze Welt getragen. Also morgen ist zum Beispiel der Welt-Sommelier-Tag und da machen wir dann 3 verschiedene Zoom-Sitzungen und das heißt dann auch, eine ist morgens um 6, weil die ist in einer guten Zeitzone für die asiatischen Kollegen. Aber so hat man eben wirklich Kontakt zu Kollegen aus der ganzen Welt durch Fortbildung, durch gemeinsame Verkostung und gemeinsame Events. Und das ist jetzt das Schöne, dass man da eben wirklich so, ich sag mal, einen internationaleren Freundeskreis und Kollegenkreis bekommt. Und natürlich gibt es auch 1-2 Verkostungen, wo man jetzt vielleicht eher mal eingeladen wird oder eine Reise, was wirklich eine große Ehre ist, wenn man dann da, also es gab einen Tag zum Beispiel in Hermitage, da gab es den ganzen Tag nur Hermitage mit allen Winzern, die Hermitage machen, weiß, rot und süß.
Was ich ganz kurz, was ist Hermitage?
Hermitage ist eine ganz berühmte Appellation in dem nördlichen Rhontal in Frankreich, die man vor allen Dingen für die Syrahs von da kennt, aber sie machen eben auch Weißwein aus Marsan und Roussan und machen eine verschwindend geringe Menge von Süßwein.
Okay. Weiß ich auch nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Süßwein-Hermitage, also weiß,
kann das nicht.
Öfter probiert und rot, aber dass es Süßwein gibt, wusste ich auch nicht.
Und an dem Tag, also es ist eine Party, die machen die nur alle 25 Jahre, die in erster Linie für die Winzer ist. Und dann kommen die ganzen Winzer und trinken von, also mittags gibt es dann sehr organisierte Verkostung, aber am Abend war es dann wirklich, jeder bringt eigene Pullen aus dem Keller mit und dann sitzen da alle Legenden dieser Appellation und trinken das. Und das war so ein Tag, der war wirklich eindrücklich, weil man sagt, wow, toll, dass man sowas jetzt begleiten darf. Aber da muss man auch sagen, toll von der Nachwuchsarbeit, weil da ist Frankreich dann ein bisschen anders gestrickt als andere. Die haben dann zum Beispiel viele junge Sommeliers aus Frankreich auch dazu eingeladen, was hier in Deutschland, glaube ich, was ist, wo wir als Verband dran sind, es zu pushen, aber wir können selber noch mehr für unseren Nachwuchs in der Sommelerie tun.
Leute, wir müssen auch mal was trinken hier. Das ist ja, man könnte dem Marc ja stundenlang zuhören. Das ist der erste Mensch, Michael, der noch zuvorkommender, noch freundlicher, offener ist als Axel. Und, ja, als du. Genau. Du bist ja, aber das ist ja Wahnsinn. Ich würde Marc jedem, du hast die Weine auch. Wir fangen an mit einem Dr. Birklin Wolf hatten wir schon mal.
Na, wir aber die.
Mit einem Wein aus der Schweiz. Wir fangen an mit einem Wein aus der Schweiz. Und das war die Idee von Marc tatsächlich im Vorgespräch, dass er gesagt hat, wäre doch lustig, du bist ein Ösi, ich bin Deutscher, Lars auch und ich arbeite in der Schweiz. Wir machen so ein Dachtasting, Deutschland, Österreich, ja. Schweiz. Witzig. Und deswegen fangen wir mit einem, sieht ein bisschen aus wie Massetto, finde ich, mit der Urkunde hier, mit dem Stempel. Ein Grand Cru aus einer Rebsorte, die in Deutschland als gut edel bekannt ist. Ein
ganz kurz, Chasselas. Grand Cru. Grand Cru heißt großes Gewächs in dem Fall, also übersetzt auf Deutsch, richtig?
Ja, also es ist leider ein sehr verwirrender Begriff, weil der in jeder Region was anderes heißt. In der Schweiz haben wir nur zwei Lagen, die als Grand Cru klassifiziert sind. Die größte davon ist eben der Désalé. Das ist wie im Burgund. Da ist die beste Lage, ist der Grand Cru. Und der Désalé, sagt man, ist die beste Lage für Chasselas an der Welt.
Und Chasselas ist die, Leute, Traube. Was ist das? Die Traube?
Genau, okay. Der Gutedel, was Michi gerade sagte. Wir haben als Jahrgang den 2018er. Das Ganze ist von der Familie Massy. Also Luc Massy steht auf dem Etikett, aber er macht das inzwischen mit seinen beiden Söhnen. Und dann gibt es noch den Zusatz Chemin de Fer. Das ist ein alter französischer Begriff für der Weg des Eisens, also eine sehr blumige Umschreibung für eine Eisenbahnlinie. Denn der Désalé ist eine dieser ganz berühmten terrassierten Steillagen am Nordufer des Genfer Sees. Und wenn man den Zug von Zürich nach Genf nimmt, fährt man eben durch diesen Teil des Wartlands, das okay. Davos genannt wird. Und daher der Name Chemin de Fer, weil die Weinbergsparzelle ist genau darum. Und es ist wirklich traumhafte Lage. Die ist inzwischen auch, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe. Und es ist wirklich, ich kann es jedem mal empfehlen, fahrt mal mit dem Zug am Genfer See lang durch die Weinberge. Das ist wirklich ein Gänsehautmoment. Und die Schweizer sind da auch wahnsinnig stolz drauf. Ein Bild dieser Lage war zum Beispiel bei der letzten Edition auf dem 200-Franken-Geldnote. Okay. Und da merkt man den Patriotismus.
Sag mal, und wenn ich Patriotismus, wenn ich da reinrieche, dann kommt mir, dann ist es, was ist es?
Hast du schon mal Schweizer Wein getrunken?
Nein, noch nie. Und es riecht irgendwie nicht wie ein Wein, sondern wie, ich will nicht sagen, wie ein Grappa ist Quatsch, aber in die Richtung geht es. Es riecht eher nach einer Spirituose als nach einem Wein. Hat er so viel Alkohol? Steht gar nicht drauf. Nee, 13%.
Ja. Doch, hat nicht viel Alkohol, ne?
13%, doch, ja.
Was viele bei Chasselas auch immer haben, ist, dass man das Gefühl hat, es riecht so ein bisschen nach Joghurt, was dann in der Fachsprache schöner heißt laktisch. Das finde ich, hat er auch so ein bisschen, aber sonst finde ich, hat er relativ viel Zitrusfrucht. Anders als wir es vom Riesling kennen, also ein bisschen milder. Ist nicht ganz so, schreit eigentlich direkt an, aber ich finde, man hat so ein bisschen diese Mischung aus Laktisch und Zitrus und ein bisschen Kräuter. Aber es
Kräuter ist hat man ja. Aber er wirkt so aggressiv für mich. Er springt mir so.
Von der Nase her, ich habe am Gaumen hinten sowas, so ein bisschen wie Pfeffer oder so. So ein bisschen schwarzen Pfeffer, so eine leichte Würze, die durchaus eine Schärfe auch hat, so am Ende.
Das finde ich ist ganz typisch für Désalé, weil Chasselas kann oft, oder auch als Fondant aus dem Wallis oder manche Gutedel, sind oft sehr leicht, sehr belanglos in Anführungsstrichen. Aber Désalé ist wirklich eine Top-Lage und dann hat man eben hinten dieses salzrige oder pfeffrige
Mineralität. Leute, dieser Trinkfluss, das ist ja, ich habe nur einen ganz kleinen Schluck, das ist ja unvorstellbar gerade. Was kennst du so, Michael, jetzt, weil es mir beigebracht hast, aber das ist ja wirklich das Ganze, alles. Ein Schluck, alles.
Das ist, weil sie so weich dabei auch, finde ich. Ne? Also die Säure ist verhältnismäßig eher mild oder die ist so gut eingebunden, dass.
Ja, die Schweizer bauen die Säure immer noch mal extra ab, also dieser sogenannte biologische Säureabbau, was man bei Deutschland im Gutedel zum Beispiel nicht macht, deswegen sind Schweizer Chasselas immer anders. Aber ich kann Lars voll zustimmen, wenn Wein so den Mund auskleidet, obwohl er eigentlich der leichteste von den drei Weinen ist, die wir heute probieren. Das zeigt eben, dass es wirklich eine grandiose Lage ist und gerade dieser Chemin de Fer von Massy kann auch reifen. Also die gewinnen andauernd Preise für ihre 2,4er, 2,8er, 96er und das ist was, das ist selbst für Schweizer ungewöhnlich, Weißweine so weit zurückzulegen, aber das ist eines der ganz wenigen, der es halt kann.
Aber das habe ich wirklich noch nie, also so, dass du sagst, also dass ich jetzt, ich könnte jetzt Schluck um Schluck um Schluck um Schluck, du möchtest, das ist ja irre.
Und das ist das große Geheimnis.
Warum lachst du? Michael freut sich, dass ich
mich freue. Nein, ich freue mich. Ja. Es ist doch, wenn jemand einen Wein trinkt, der ihm schmeckt. Das ist immer für uns das Schönste überhaupt. Da freut man sich doch. Also es ist doch viel schöner, als wenn du sagst, das ist überhaupt nicht meiner. Auch das gibt's ja. Von daher finde ich das eine schöne Reaktion. Eine sehr ehrliche Reaktion auch.
Und was mich daran besonders freut, ist, dass Lars gesagt hat, das ist sein erster Schweizer Wein und er ist direkt so begeistert.
Ja, und er wird gleich versaut von dir.
Schweizer Weine hätte ich jetzt gedacht, die Schweizer können vieles, aber Weine hätte ich jetzt gedacht eher nicht. So, ist das ein Vorurteil?
Ich zitiere immer gerne die Werbung der Schweizer Weine online, weil da steht ein Satz, den man auf keinem anderen Weinwerbung finden würde, nämlich: Die Schweizer mögen ihre eigenen Weine sehr. Aus Prestigegründen wird auch weniger als 1% exportiert. So nach dem Motto, man hat es nicht nötig, aber man tut es halt, weil es dazugehört. Das stimmt wirklich. Also die Schweiz, die Produktion der Schweiz würde, ich glaube, fast 6-mal in die Produktion von Deutschland passen, weil wir wahnsinnig viel Wein haben. Also jeder Kanton macht Wein. Allerdings ist es trotzdem halt in der Menge ziemlich winzig, da das Land sehr klein ist und dann noch die Berge ein bisschen Platz fressen. Und die Schweizer trinken ihre eigenen Weine extrem gerne selber. Und deswegen kommt davon kaum was ins Ausland.
Das heißt, den kriegt man in Deutschland auch. Der ist ja wirklich, den kriegt man in Deutschland auch gar nicht.
Den kriegt man tatsächlich auch in Deutschland. Es gibt also mehrere Händler, die Schweizer Weine führen. Aber mit das beste Sortiment, was ich kenne, auch wenn ich da bestimmt ganz vielen gerade Unrecht tue, ist das Sortiment von Linke in München. Und die, da kann man das dann auch innerhalb Deutschlands bestellen, weil der hat wirklich ein gut sortiertes Schweiz-Sortiment. Ich glaube, der hat 6 oder 8 Weingüter aus der Schweiz im Programm.
Also, boah, ich bin geplättet. Ich hab jetzt nur Angst, dass das Ding richtig teuer ist.
Ist, glaube ich, tatsächlich der günstigste Wein, den wir heute haben.
Nein, 80 Euro. Nein, was kostet der?
Nein, also bei uns in der Schweiz kostet der knapp über 30 Franken. Heißt, ich nehme an, in Deutschland wird der knapp unter 30 Euro liegen. Oh. Und das ist das, viele sagen immer, die Schweizer sind in allem, was sie tun, sehr teuer. Und das stimmt definitiv im Einstieg, weil du kriegst in der Schweiz eigentlich keine Flasche Wein unter 15 Franken, die schmeckt. Das ist sicherlich mehr als in Deutschland. Aber das ist die berühmteste Lage der Schweiz von einem der besten Winzer. Und die kostet dann nur 30 Euro. Und das ist, wie gesagt, in der Spitze ist die Schweiz eigentlich gar nicht so teuer. Also auch die Top Chardonnays und Pinots aus dem Graubünden, die kosten vielleicht 50, 60, ganz selten mal 70 Euro. Im Vergleich zum Burgund ist das lachhaft. Inzwischen. Und deswegen sage ich immer, Schweizer Wein im Einstieg teuer, ja, aber in der Spitze ist es wirklich sehr, sehr fair.
Wie kriegt man diesen unfassbaren Trinkfluss hin? Dass man die Säure gut ausbalanciert oder wie schafft man das?
Also du brauchst vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Lage. Du brauchst alte Rebstöcke, die dann tief in der Boden verwurzelt sind, dass sie auch in einem schwierigen Jahr das gut machen können. Und du brauchst eben diese enorme Länge und Handwerk, um das dann auch so in die Flasche zu bringen und es nicht im Keller zu versauen.
Und ist es nicht ungewöhnlich, dass es schon beim 2018er so ist?
Jein, also Chasselas ist eben eine Rebsorte, die man schon gut früh trinken kann. Das sind andere noch deutlich verschlossener, aber der ist früh schon sehr annehmbar.
Warum gibt es auf der Rückseite kein Etikett? Muss da nicht irgendwie, in Deutschland würden ja 1000 Sachen draufstehen, muss in der Schweiz nicht, Sulfite und sonst was alles, ne?
Also das steht alles ganz klein gedruckt unter dem Wachssiegel und ich wollte euch mal fragen, wie viel ist in eurer Flasche drin? 75 Cl wahrscheinlich, oder?
Steht ist unten nicht, rechts. Jetzt nicht mehr, ja, 75 Cl, ja. Ja.
Weil das hier ist das Original aus der Schweiz, die warten in der Flasche und die hat dann nur 70 Cl, das darf so aber nicht in die EU importiert werden. Deswegen habt ihr denselben Wein, aber aus einer größeren Flasche als ich.
Ein Glück! Ja. Ich habe es ja jetzt mir zum Spaß gemacht mit Freunden dieses Podcasts. Die kommen immer abends zu mir, also sind auch Nachbarn, dann trinken wir, also wirklich ein fanatischer Fan bei uns in der Nachbarschaft und mit der trinken wir nach der Aufteilung eines Podcasts, kommt die immer rüber und trinkt die Weine schon mal. Die hat jede Folge gesehen.
Ja, dann kannst du sie ja fragen, wie ihr der Schweizer schmeckt.
Der Schweizer, also das ist schon mal eine glatte Eins, ich befürchte, da wird der Deutsche nicht hinterherkommen. Und dann haben wir noch das Glyko-Dings-Ding aus Österreich, ne?
Ja, völlig richtig. Ich habe auch so ein bisschen Honig, auch so leichten Honiganklang in dem Wein gehabt auf der Zunge vorne, ich weiß nicht. Und das, ich weiß nicht, ist natürlich schon trocken, aber es wirkt eben nicht so ganz staubtrocken. Ne?
Also man hat immer das Gefühl, dass so eine leichte Fruchtsüße dabei ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es analytisch ist. Kann gut sein, dass der 2-3 Gramm hat. Aber für mich ist immer wichtig, dass es insgesamt rund ist. Und das ist er für mich auf jeden Fall. Und wirklich, wenn man mal die Chance hat, das auch gereift zu probieren, also wir haben bei uns im Restaurant noch auf der Karte einen 2,8er, Wahnsinn. Das würde man nicht denken, dass das, was man im Markgräflerland so als gut edel so ein bisschen belächelt, wirklich sowas produzieren kann.
Was isst man denn dazu? Zu was empfiehlst du den Wein?
Also es gibt natürlich den großen Klassiker, dass man eben Käse dazu isst. Gerade im Badland wird ja viel Käse gegessen, sei es in einer harten Form oder auch als Fondue. Wir in Zürich nutzen den oft auch zum klassischen Zürcher Geschnetzelten, wenn jemand bei Weißwein bleiben möchte. Und sonst finde ich Chasselas sehr vielseitig und fast schon wie Verdiener, dass man ihn gut mit kräutrigen Dingen komponieren kann. Wir haben jetzt im Frühling viele Frühlingssalate, Kräutersalate mit Rübchen mit dabei. Und das sind Aromen, die das Chasselas wahnsinnig gut aufgreift.
Wahnsinn. Also wirklich, meine Empfehlung ist es schon mal, nehmen wir jetzt den Deutschen oder den Österreicher, trinken wir uns nach unten oder nach oben?
Wie Günther Jauch sagt, man trinkt sich immer nach oben.
Aber jetzt kann es ja kaum noch besser werden. Das ist ja wirklich eine Wahnsinn. Okay, was haben wir jetzt?
Es wird auf jeden Fall anders. Ja, ob es besser wird, muss jeder Einzelne für sich quasi beurteilen. Wir haben jetzt aus dem Ruppertsberger Geisböhl vom Weingut Dr. Bürkling Wolf. Wir hatten den Geschäftsführer Steffen Braner schon in unserer zweiten Sendung, noch familiengeführt von Bettina Bürkling von Koraze. Und das ist jetzt auch ein Grand Cru. Das steht sogar bei dem Bürkling Wolfs drauf. Dieses GC steht für Grand Cru. Und dieses kleine Monopol am Etikett drunter steht eben dafür, dass es den Geisböhl nur bei Bürkling Wolf gibt, aus Ruppertsberg. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, zumal die Lage gar nicht mal so klein ist. 8 Hektar, das ist schon ordentlich. Das ist deutlich mehr, als der durchschnittliche Winzer überhaupt an Land hat. Und das haben die nur dort in Ruppertsberg. Und das Ganze aus dem Jahrgang 2016 und rein analytisch, zumindest was auf der Flasche draufsteht, sogar noch einen halben Prozentpunkt Alkohol weniger als der Chasselas.
Kurze Frage. Habt ihr beide die Weine ausgesucht oder hat jeder einen und dann habt ihr...
Wir haben mal drüber gesprochen und dann kam eben schnell die Dachregion auf.
Okay.
Und dann habe ich geguckt, was haben wir denn Schönes im Keller und was davon hat der Michi vielleicht auch? Und das waren die drei, ich sag mal, gemeinsamen Nenner.
Gut, und nochmal, Grand Cru ist jetzt in Deutschland, müsste da nicht großes Gewächs draufstehen?
Prinzipiell ja, hast du völlig recht.
Okay.
Ja. Und Bürkling-Wolf ist auch ein VDP-Weingut, aber sie haben für sich ganz klar die Klassifikation Grand Cru, ja, Premier Cru für den Lagenwein.
Okay.
Ja. Und dann haben die drunter Ortsweine auch.
Okay.
Genau.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Du kennst die natürlich auch. Marc, was riechst du? Ich rieche so ein bisschen, ich sage lieber nicht, was ich gerade rieche, aber
ja. Also Grappa, denke ich, hat man diesmal auf keinen Fall.
Nein.
Ich finde, der Wein schreit einen schon deutlich mehr aus dem Glas an als der erste. Ich finde, man hat da wirklich so eine richtig reife Zitrusfrucht, eine richtig reife exotische Frucht. Vor allen Dingen so eine, ich sag mal, eine Honigmelone habe ich relativ stark. Aber ich finde, man hat auch schon fast, auch, da streiten sich immer die Geister, aber man hat diesen Hauch von Mineralität, dieses leicht wie ein Stein, nachdem es geregnet hat. Finde ich, hat man ja auch schon mit dabei.
Ich liebe übrigens, darf ich das sagen, ich liebe diese Formulierung, ich habe. Das ist, da dreht meine Frau immer durch. Das sagt dann, ich hab Pfeffer hinten, ich habe Salz hinten und ich habe ein bisschen Banane. Und dann sagt meine Frau, du hast vor allen Dingen eine Marmel. Aber ich liebe diese, ich liebe, und es ist ja so. Es ist ja so, dass du mit der Zeit dann Sachen schmeckst, die man nicht erwartet in so einem Wein.
Es ist vor allem auch höflich, wenn du, nur weil du es hast, muss ich es nicht haben oder Marc haben. Das heißt, wenn Marc sagt, er hat es, dann lädt er dich ein, ob du es vielleicht auch hast.
Ne? Also Michi, du sprichst mir aus der Seele, du hast mich vorhin nach meinen Erwachungsmomenten gefragt und einmal, wo ich völlig entgeistert vor meiner Chefsommelier-Ausbildung stand, war, als sie mir einen Wein gab und sagt, Marc, das ist Frühling und das ist der Kartoffelkeller bei Oma. Und wenn man es dann wusste, hat man es auch gemerkt, aber ich fand das total schön, dass man eben auch emotional an Wein rangehen kann und nicht nur, okay, ich habe einen Sauvignon Blanc, er muss jetzt nach Grapefruit und nach Stachelbeere schmecken. Weil es ist so, Geschmack bildet sich in den ersten Jahren aus und ich weiß nicht, was eure Mütter gekocht haben. Das war wahrscheinlich etwas anders, als was meine Mutter gekocht hat.
Milchreis. Meine Mutter war stark im Milchreis und Königsberger Klopse.
Und dann habt ihr euch wahrscheinlich andere Gerüche und Geschmäcker abgespeichert als ich und nur weil dann man sagt, ja, Riesling schmeckt nach Zitrone. Wenn jemand das nicht schmeckt, ja Gott, solange der Riesling nicht schmeckt, dann ist das so. Solange er damit dann nicht in der Prüfung kommt. Ja.
Darf ich was sagen?
Schmeckt er dir?
Darf ich was sagen? Ich muss echt gerade ein bisschen mit einer Träne im Auge an Axel denken. Weil ich meine, zwei solche Weine hintereinander und der arme Kerl sitzt in Kassel bei seinem Bier. Also,
sehr schön.
Auch dieser Wein, auch wieder. Also volle Abdeckung.
Die Säure, Wahnsinn, finde ich, merkst du schon deutlich intensiver, deutlicher jetzt. Ne? So eine ganz frische, so lebendige Säure. Ich meine, der Wein ist 2016, auch schon 4 Jahre alt, aber der ist so jugendlich, noch so frisch, wirklich.
Ja, das ist so ein bisschen Babymaut, was wir heute machen, aber man muss ja auch mal schauen, wie schmeckt.
Was ist das Babymaut? Was ist das Babymaut?
Babymaut oder Kindsmaut.
Baby, achso, weil die noch so jung sind, die Jungs. Ja.
Alle drei, finde ich, schmecken jetzt schon, aber sie haben wahnsinniges Potenzial, auch noch zu reifen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man sich davon dann vielleicht 2, 3 Flaschen kauft und dann einfach beobachtet, wie die Entwicklung ist. Weil ich finde es gut, wenn man Wein auch jung probiert, aber man sollte sich auch gerade bei Riesling damit beschäftigen, wie wirkt das in der Reife.
Ich finde jetzt so unterschiedlich schmecken sie übrigens gar nicht. Sie in, ja, in Nuance, aber ich finde so unterschiedlich sind sie jetzt nicht.
Nein, ich finde schon, ja, na gut, wie sich's empfindet. Für mich ist die Säure der Hauptpunkt, der wirklich die Weine sehr, sehr unterschiedlich macht. Der Riesling, finde ich, ist schon ein bisschen filigraner, ein bisschen feingliedriger, ziselierter und der Chasselas war schon kraftvoller einfach und wirkte eben durch die Fruchtsüße nicht ganz so trocken wie jetzt der Riesling. Ich finde, der Riesling wirkt schon wirklich trocken, ohne auch jetzt stehen zu bleiben am Gaumen, fließt auch schon gut runter, aber wirkt mir jetzt deutlich, obwohl er 2 Jahre älter ist, deutlich jünger als der Schweizer Wein.
Ja, definitiv. Ich glaube, wie du sagst, es geht vor allen Dingen um die Struktur, einmal die Säure und ich finde, Désalé hat immer so etwas leicht Cremiges am Gaumen.
Ja, dieses Weiche fehlt weg. Das Weiche ist bei dem Zweiten nicht da.
Ja, wobei die meisten Menschen mögen das eigentlich. Die meisten mögen dieses Cremige. Also ja. Viele tun sich eher schwer, wenn die Weine so ganz strahlig und klar und geradlinig sind, weil sie eben nicht ganz so charmant sind. Aber natürlich, wir, die wir uns sehr viel mit Wein beschäftigen, wir suchen immer die Spannung und suchen immer den Wein, der uns packt und der sich verändert und den man also 2 Stunden lang trinken kann, ohne dass der nur eine Sekunde langweilig ist. Und von daher ist der Endverbrauch, also der Konsument, mit der Säure ohne Essen jetzt. Ja, mit Essen ist wieder ein ganz anderes Spiel, aber mit der Säure ohne Essen eben oft ein bisschen überfordert und macht eben nicht ganz so viel Spaß.
Was würde man dazu essen, Marc?
Also Riesling.
Nee, pass auf, jetzt kommt's. Weil du bist in deinem im Restaurant und dann sagt einer, was würden Sie dazu empfehlen? Ich bin übrigens Vegetarier.
Ja, das gibt's relativ oft, auch vegan. Das kann man machen. Hier gibt es zum Beispiel, wenn man das machen möchte, jetzt gerade klassisches Frühlingsrisotto, dann mit ein bisschen, also Tomaten ist extrem schwierig, aber eigentlich so ein bisschen mediterranes Gemüse mit reingemacht, würde hier auch vegetarisch toll funktionieren. Wenn der Vegetarisch sich zumindest auf Fisch einlässt, finde ich es immer schwierig, unterschätzt, dass Leute nicht genug Riesling mit Krustentieren essen, weil ich finde, wenn du ein Riesling wirklich mit einer Hummerbisk oder mit einem ich sag mal, Garnelen oder Ähnlichem probierst, das macht wahnsinnig Spaß, weil die so viel Salz mitbringen und sich das dann gut mit dem mit der Säure des Rieslings pairt. Aber im Rheingau haben wir Riesling eigentlich durchs ganze Menü hindurch serviert und gerade ein kraftvoller wie dieser hält auch locker mit einem leichten Fleischgericht mit. Wenn du jetzt eine gebratene Geflügelbrust hast, passt das auch hervorragend. Ist aber was natürlich wenige machen, weil immer noch viele denken, Fleisch, Rotwein, Fisch, Weißwein. Aber da kann man auch durchaus mal mitspielen.
Das ist interessant, weil ja immer viele sagen, genau, steigen Sie zum Hauptgang auf Rot um. Als ob es so ein Naturgesetz ist. Aber ist es das überhaupt?
Nein, die Schweizer steigen schon zum Apéro auf Rot um. das war nämlich für mich eines der großen, ich sag mal, Veränderungen. In Deutschland verkaufst du im Restaurant, das kennt der Michi bestimmt, deutlich mehr Weißwein als Rotwein. Manchmal auch zum Steak. Hier in der Schweiz ist es eher umgekehrt, dass du dann eben, also bei uns auch, wenn du eine Bankettanfrage an uns stellst, kommt als Aperitivvorschlag unter anderem ein Rotwein, weil es hier einfach wahnsinnig viel gefragt wird, dass man Rotwein durchgängig trinkt, weil Rotwein vermeintlich...
Das gesamte Menü, okay.
Ja, das ist hier in der Schweiz wirklich deutlich eher der Fall.
Und ist das dann so ein leichterer, ist das so ein leichterer Rotwein dann, so ein Aperitivrotwein oder bleibt man dann bei dem einen Rotwein...
Das ist ein bisschen gastabhängig. Es gibt sicherlich die leichten, also zum Beispiel die Schweizer Pinots sind ja oft ein bisschen leichter. Aber generell sind hier in der Schweiz eher kraftvolle Weinstile beliebt. Also Zürich ist nach wie vor eine Bordeaux-Hochburg. Aber gerade auch etwas weiter südlich, Toskana ist hier sehr beliebt. Ribera del Duero aus Spanien ist wahnsinnig beliebt. Und das sind ja dann doch eher die etwas, ich sag mal, kraftvolleren Varianten von Rotwein. Aber ich finde, man kann mit beiden experimentieren. Und gerade wenn man mit so einem Riesling durchtrinkt, einfach mal ein bisschen warm werden lassen, wenn man den mal nicht bei 4 Grad trinkt, sondern ein bisschen wärmer, wie es sich gehört, dann kann man da wirklich sehen, wie der Wein sich im Glas öffnet und dann eben auch zu viel, viel mithält.
Ganz interessant, wie Riesling ein bisschen wärmer trinken. Michael sagt immer, man muss den irgendwie ganz kalt. Nee, wie war das nochmal? Das hier sind dran, also den Riesling warm werden lassen?
Also warm relativ, aber ich glaube, ja, generell werden viele Rotweine zu warm getrunken. Die würden oft profitieren, wenn man sie nochmal kurz kalt stellt. Und beim Weißwein ist es eher umgekehrt, dass man das Gefühl hat, man muss den Weißwein ins Eiswasser stellen. Tatsächlich gerade so Weißweine, wie wir sie heute haben, die profitieren, wenn man, ich sag mal, sie kalt beginnt, aber dann im Glas geht das recht schnell, dass sie warm werden und dann auch vielleicht auch die Flasche aus dem Eis holt und dann nach und nach schaut, wie schmeckt er denn mit 8, 10 oder 12 Grad, weil dann kann er sich eigentlich erst ganz entfalten.
Wie sinnvoll ist es überhaupt zu jedem Gericht? Das bieten wir auch vom Abendblatt an. Wir haben so ein Lieblingsmenü, da gibt es immer begleitende Weine. Zu jedem Gericht einen anderen Wein zu trinken. Ist das überhaupt, ist das sinnvoll?
Das durfte ich auch schon mal schreiben, ein Abendblatt-Menü Weinbegleitung damals in Herlin.
Ey, cool.
aber ich glaube, die Frage ist, warum trinkst du jetzt gerade Wein? Was ist der Moment? Und genauso, was ist der Moment, warum du zu uns ins Restaurant kommst? Zum Beispiel heute ist es zumindest in Zürich, aber es sieht auch scheinbar bei euch auch in Hamburg aus.
Mega, 27 Grad.
Genau, und dann sitzen halt ganz viele, die shoppen waren oder die ein Meeting hatten, sitzen dann bei uns auf der Terrasse und genießen ein Glas Wein und vielleicht dann haben sie eine Flasche Wein und vier verschiedene Gerichte am Tisch und das ist völlig okay. Diese klassische Weinbegleitung ist, glaube ich, eher was, wenn du in ein richtiges Gourmet-Restaurant gehst oder in ein anderes Restaurant zu einem bestimmten Anlass, um einen Winzer kennenzulernen oder auch um mal wirklich zu Silvester zu feiern oder einen Geburtstag zu feiern. Und dann, wenn man ja bewusst das gastronomische Erlebnis in den Vordergrund stellt, dann, glaube ich, macht eine Weinbegleitung total Sinn, dass man sagt, Mensch, was hat sich denn das hier eingespielte Team aus Küchenchef und Service und Sommelier überlegt? Was ist dieses perfekte Match, um mir das perfekte sensorische Erlebnis zu bringen? Wenn du aber einfach nur einen entspannten Abend mit deiner Gattin haben möchtest, dann macht euch den Wein auf, der euch gefällt und esst was Schönes dazu, egal was. Also ich glaube, ja, so würde ich das sehen.
Das stresst ja die Menschen oft auch, weil sie zu jedem Gang einen anderen Wein und dann noch Süßwein und dann sagen, wir haben die Kopfschmerzen schon vorprogrammiert. Und vor allem gerade dann ist es ärgerlich, wenn einem der eine Wein so gut dabei bleiben würde und dann wird das weggenommen und dann kommt das nächste Glas und damit kann man dann gar nichts anfangen. Ist immer ein bisschen schwierig. Weniger ist oft mehr, es gibt eben auch Weine, die so flexibel sind, dass man sie ein ganzes Menü, Champagner zum Beispiel auch, ein ganzes Menü lang durchtrinken kann. Ne?
Ich werde das nie vergessen. Ich habe da mit einem anderen ehemaligen Gast von eurem Podcast, dem Hendrik Thoma, mal drüber gesprochen. Als wir im Restaurant wirklich in einer Zeit waren, wo ich glaube 9 von 10 Tischen Weinbegleitung und Menü hatten, dann sage ich, Mensch, Hendrik, war das bei dir im Jakob damals auch so? Und er sagt, Marc, ganz ehrlich, früher hat man eine Flasche Weiß und eine Flasche Rot verkauft und hat geguckt, wie die sich über den Abend entwickelt. Punkt. Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen moderner Trend und er ist auch schön, aber man muss halt schauen, in welche Situation es passt.
Na klar. Verkaufst du denn oder wirst du vor allem nach deutschen Weinen gefragt, jetzt als Deutscher in der Schweiz, was sie sagen, ich frage jetzt mal den Deutschen, der hat bestimmt da die meiste Ahnung davon?
Jein. Also ich würde gerne mehr deutschen Wein verkaufen, als man mich lässt, weil die Gäste hier einfach nicht sehr offen für deutsche Weine sind. Zumal Deutschland in der Schweizer Wahrnehmung ausschließlich aus Riesling besteht und vielleicht noch Spätburgunder. Aber ich finde zum Beispiel ganz spannend, auch viele der anderen Rebsorten wie Silvaner, wie Grauburgunder, wie Weißburgunder, da kannst du wahnsinnig viel mit arbeiten oder Frühburgunder von der Ahr. Aber das ist was, das ist hier kaum präsent. Das heißt, auch wir haben auf der Karte eigentlich nur Riesling und einen klassischen Spätburgunder. Aber es ist nicht so der erste Wein, weil Riesling, wir haben eben drüber gesprochen, ist in der Weinwelt immer wahnsinnig beliebt, weil er so eine klassische Säure hat. Aber das macht ihn eben nicht bei allen Gästen immer beliebt. Und wir haben ein paar, die kommen wirklich gezielt und sind dann auch froh, dass sie sich mit jemandem austauschen können, der das Land ein bisschen kennt. Aber sonst ist hier eher das Thema Schweiz und vor allen Dingen eben Bordeaux und dann so der Rest der klassischen Weinbauländer aller Welt.
Wollen wir uns ein wenig dem Entwicklungsland in Sachen Wein nähern? Noch nicht?
Doch, weil ich wollte jetzt eigentlich eine wunderbare Brücke bauen.
Ah, okay, Entschuldigung.
Weil bei mir ist es ein bisschen anders als Österreicher in Hamburg leben seit über 20 Jahren, dass ich sehr oft nach österreichischen Weinen gefragt werde. Und deswegen haben wir heute auch mal einen mitgebracht. Und ich glaube, es ist unser erster grüner Veltliner. Und wenn man jetzt mit Menschen spricht, die sich nicht ganz so viel mit Wein beschäftigen, wird ihnen FX Pichler auf jeden Fall. Und da waren wir uns mit Marc ziemlich einig. Es ist ja auch so eine Competition oft unter Sommeliers, so ganz so Hidden Treasures, so ganz kleine Unbekannte und so weiter, um die so ein bisschen hervorzukramen. Aber es ist natürlich genauso schön und es gibt ja auch einen Grund, warum Weingüter international bekannt werden, weil sie guten Wein machen. Und deswegen ist es genauso schön, sich auch um diese Sachen zu kümmern. Vor allem, weil ja unsere Hörer und Leser diese Weine doch an relativ vielen Orten finden können. Ja, und dann kann man die eben auch kaufen und selber mal nachverkosten und das selber mal empfinden. Das heißt, wir haben einen Grüner mit...
Kannst du das nochmal so machen? Michael, kannst du nochmal so machen? Du hast manchmal, wenn du dich so ganz schnell bewegst, kommt so... Das fand ich gut. Hast du es auch gesehen, Marc? Hattest du das auch? Nee, okay.
Ja, mache ich gleich nochmal, weiß ich gar nicht jetzt. Ja. Vielleicht ist es im Smoking so ganz besonders. Auf jeden Fall ist es ein Grüner Veltliner Smaragd. Das ist neu, dass wir Weine jetzt nicht als Grand Cru oder großes Gewächs, sondern Smaragd, und das ist was ganz Spezielles nur für die Wachau, die also die Vinea Wachau, wenn man sich innerhalb der Wachau einer Gemeinschaft angeschlossen hat, ähnlich wie der VDP für Deutschland, ist die Vinea Wachau nur für die Wachau, die dann gesagt haben, wir unterscheiden den Wein ein bisschen nach der Kraft und nach dem Alkohol. Und dann unterscheidet man, Lars, du schaust schon so kritisch und schmeckst schon so, ja, genau, ja, du beeinflusst mich schon, obwohl ich das noch erzählen wollte. Gibt es also ein Steinfeder, ein Federspiel und einen Smaragd, um es kurz zu machen. Steinfeder ist der leichteste Wein, Federspiel ist so der mittelschwerere Wein und Smaragd muss immer kraftvoll sein. Das war's. So, jetzt du hast schon verkostet.
Verkostet will ich es nicht nennen. Ich bin gespannt, was Marc sagt. Auf diese sehr charmante Art und Weise.
Ich glaube, wir müssen kurz noch sagen, was genau wir trinken. Nämlich ein 2017er Veltliner Smaragd aus der Ried, also das österreichische für Lage. Und das kann der Michi bestimmt schöner aussprechen.
Das ist perfekt.
aus der Lage Leubenberg, die im gleichnamigen Ort direkt an der Donau in der Wachau liegt. Ich finde, Veltliner ist auch so eine Rebsorte, die leider es oft schwer hat im Smaragdbereich, weil gerade in Österreich würde man jetzt am liebsten schon den 2021er trinken. Aber sie haben wahnsinnig Alterungspotenzial. Und das zeigt der Wein. Der ist sicherlich, glaube ich, von den dreien jetzt nicht der zugänglichste. Aber man merkt am Gaumen trotzdem diese Salzigkeit, diese Mineralität, diese Länge und trotzdem jetzt schon die Balance. Aber definitiv wird der in 3, 4, 5 Jahren oder auch später noch viel mehr Spaß machen, als er jetzt schon macht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Wein im Restaurant, könnte man hier drüber nachdenken, ob man den jetzt karaffiert, was bei Weißwein ja auch nicht immer gemacht wird. Aber wenn ich einen Wein habe, der noch jung ist, hilft ihm manchmal, wenn ich ihm ein bisschen mehr Luft gebe oder auch ein größeres Glas.
Karaffiert hatten wir noch nicht das Wort. Mhm. Sensationell. Karaffiert. Sehr gut. Wir haben es immer genannt eigentlich.
Dekantiert haben wir.
Dekantiert, natürlich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob in der Abfolge, vielleicht hätte man den zuerst trinken sollen. Ich finde den jetzt sehr... sehr kräftig. Ist wahrscheinlich auch der mit dem meisten Alkohol, ne? Also sehr kräftig.
Ja, und deswegen würdest du ja in der Dramaturgie dich eher von leicht nach kräftig oder nach süß. Deswegen ist die Reihenfolge. Ich finde in der Nase erstmal sehr, sehr intensiv weißer Pfeffer. Das ist etwa, ich habe noch gar nicht am Gaumen gehabt, aber die Nase und das, man sagt dem Grüner Veltliner nach, der hat so ein Pfefferl immer. Und das hat man, finde ich, öfter nicht bei Grüner Veltliner, als dass man es hat. Aber in dem Fall hat man sehr, sehr intensiv weißer Pfeffer.
Ja, definitiv. Ist für mich wirklich so ein Archetyp. Und ich fand deine Brücke sehr schön, auch wenn sie ja vorher schon gekappt wurde vom Lars, dass man... schaut, dass man als Sommelier sich durchaus auch mit Klassikern beschäftigt, weil es stimmt, viele junge Sommeliers sind der Meinung, man muss sich nur mit dem Freakigen, mit dem Neuen beschäftigen. Aber ich glaube, du darfst nie vergessen, wo du deine Gäste abholst. Und die Gäste trinken halt meistens eher klassische Dinge, weil die eben schon sehr verbreitet sind. Und A, schätze ich diese Weine selbst, aber B, finde ich es eben wichtig, dass man weiß, okay, wie schmeckt dann ein klassischer Veltliner oder ein klassischer Riesling, bevor ich mich dann damit beschäftigen kann, Mensch, was machen jetzt gerade die jungen Wilden mit Maisstandzeit, mit Orange etc.? Weil beides hat seine Berechtigung und beides sind total spannende Weine, aber man muss eben beides kennen, um es jeweils gegenseitig beurteilen zu können.
Übrigens, Michael, dieser Naturwein, den wir letztes Mal hatten von dem Gernot Heinrich,
ja.
Den habe ich natürlich auch dann in einer größeren Runde und der ist nicht gut weggegangen. Also gerade der ganz Naturwein, mit der weißt du, wo nichts drin war, der aus dieser Steinflasche...
Roter Traminer Freiheit, ja.
Das war... Da haben die Leute aber gesagt... Kommt der aus eurem Wein-Podcast? Da habt ihr euch aber vergriffen. So.
Ich glaube, das liegt vielleicht nicht nur an der Machart, sondern auch an Traminer. Weil Traminer ist was, das ist so ein Liebhaberding. Also auch im Elsass trinkt nicht jeder gerne Gewürztraminer, aber es ist eine ganz, ganz spannende Rebsorte. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, war es nur wegen dieser sehr expressiven Frucht, die der Traminer wahrscheinlich hatte, oder war es auch in der Machart? Aber klar, es ist eine Machart, die polarisiert. Ich hatte das auch früher im Herdin, werde ich nicht vergessen, hat mein Gast zu mir gesagt, ich war letztens essen, da gab es nur so apfelsaftfarbene Weine, heute hätte ich gerne einen richtigen. Und diesen Spruch werde ich nie vergessen, aber ich weiß natürlich, welchen Weinstil er damit meint. Ja.
Da muss man ein bisschen auch vorsichtig sein. Wir hatten vergangenes Wochenende, war ich bei einem Freund eingeladen. Da hatte ich beim letzten Mal das war ganz am Anfang unserer Weinpodcast, hatte ich auch den Ratschlag von irgendjemandem gehört, der gesagt hat, wenn du einen VDP-Wein nimmst, kann nichts falsch gehen. Und das war furchtbar. Es war ein ganz schlimmer Wein. Ich habe hier einen ganz tollen Wein, der war furchtbar. Dieses Mal hatte ich von Wittmann ein 2010er Riesling. Was kann das gewesen sein? Michael, ich habe es ja von dir.
Moorstein.
Eine Sensation. Eine wirkliche Sensation. Und es schmeckte so sehr nach Banane. Kann das sein? Ein Wein, der so unfassbar nach Banane schmeckte, sehr starken Trinkfluss hatte. Und dann so ein bisschen am Ende Pfeffer und Salz. So. Also das war eine. Und was ich da, warum ich das erzähle, ist, der war so gelb, dass unsere Frauen gesagt haben, es sieht aus wie eine Probe.
Ja, wie so eine Weinprobe mit reifen Weinen, genau, bestimmt haben sie das gemeint. Du hast natürlich sehr oft bei jungen Chardonnays oder im Gärprozess noch das sehr, sehr intensive Bananenaromatik hast. Beim Riesling kenne ich das gar nicht so, aber lustig, wenn das so intensiv war, gibt es natürlich auch immer Phasen, auch bei jedem Wein, dass es in dem Moment sich dann genauso anfühlt. Aber ich freue mich sehr, dass du das sagst, weil 2010 war so ein Jahrgang in Deutschland, finde ich, der wahnsinnig lange Zeit gebraucht hat, um reif zu werden. Auch eine sehr, sehr intensive Säure hatte. Und du hast nämlich selber mal gesagt hier, irgendjemand hat dir so alte Weine angedreht. Ja. Der jemand war nämlich ich. Ja. Und jetzt hast du da mal ein schönes Erlebnis gehabt.
Oh, herrlich. Das war mit das Schönste, was wir gesagt haben. Danach hat er noch irgendeinen so österreichischen Wein aufgemacht. Der ist natürlich voll daneben gegangen dann. Weil wenn du einmal dieses riesige Geschmackserlebnis hattest, aber der sah halt aus, dass du ihn nicht trinken wolltest. Wir haben noch nicht gesagt, das ist Axels Frage eigentlich immer, Marc. Die beiden letzten Flaschen, was würden die kosten? Was kosten die?
Also der Riesling liegt bei uns in der Schweiz bei knapp 60 Franken. Ich nehme an, in Deutschland ist er etwas günstiger, weil er ja im Land verkauft wird.
Ja.
Der Veltliner liegt bei knapp unter 50 Franken, also bei euch wahrscheinlich um die 40, weil es schon eines der berühmtesten Weingüter ist.
Ja, und bei diesem Weingut, das müsst ihr mir noch erklären, ich habe auch so einen Pichler bei mir noch im Weinkeller liegen und habe ihn bisher nicht aufgemacht, weil ich mal dachte, mit so einem Etikett und mit dem Namen, das kann nichts sein. Ich meine, weißt du, das Etikett macht, das ist so irgendwie egal. Oder muss man gerade, wenn das Etikett richtig hässlich ist, dann weiß man, der hat es nicht nötig.
Also gerade seit ich in der Schweiz zu Hause bin, habe ich mich an nicht perfekt durchdesignte Etiketten gewöhnt, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Aber ich glaube, bei vielen Klassikern, gerade aus der Wachau ist natürlich das wahrscheinlich noch berühmtere Beispiel fürs Etikett Knoll mit diesem St. Urban, diesem Kirchenfenster drauf. Wenn der Wein gut ist und das Etikett nun mal seit 60 Jahren so ist, dann würden die sich ja ein eigenes Bein schießen, wenn sie jetzt auf einmal ein total gelabeltes neues Etikett machen.
Aber was ist in der Schweiz anders? Geben Sie sich so eine Mühe mit den Etiketten? Oder der hier war ja ganz, also das ist ja ein ganz schöner Wein gewesen, der erste. Das war irgendwie, obwohl das sieht auch, nee.
Also das
sieht aus wie so ein Brenn.
Ja, das wie so ein Weinbrand. Das ist eines der schöneren Etiketten.
Okay.
Ich glaube, sonst muss man sagen, Opi hat sich bei vielen Schweizer Weinetiketten bestimmt viel Mühe gegeben, aber seitdem wurde es bei vielen halt auch nicht angepasst. Also die Schweizer sind da, glaube ich, sehr konzentriert auf das, was in der Flasche ist, was ja auch toll ist, aber manchmal könnte man auch vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über das Packaging machen. Aber ich glaube, generell sollte man nie von einem schönen oder hässlichen Etikett ausgehen, sondern man sollte gucken, was ist denn jetzt in der Flasche und auf dem Etikett das suchen, was wirklich wichtig ist. Wenn du zum Beispiel weißt, du magst Veltliner, dann ist das die eigentlich wichtige Information auf dem Etikett, dass da ein Veltliner Smaragd aus der Wachau, also wahrscheinlich was Gehaltvolles ist, selbst wenn du den Lager oder den Winzer noch nicht kennst.
Genau, das ist ja, wir haben das ja auch letztes Mal gehabt, ich meine, Axel hat es, glaube ich, gesagt, dass man steht dann beim vorletzten Winter ja auch selber, du stehst da vorm Weinregal. Weil da gibt es natürlich Weine, die sehen toll aus und schmecken nach nichts. Da sind Weine, die schmecken toll, zumindest für deinen Geschmack. Aber das Etikett ist wirklich hässlich. Ich fand, ich habe in L.A. gearbeitet. Da hat man sehr, sehr viel Geld investiert in die Marke und in die Ausstattung. Aber oft war der Inhalt dann dem nicht gerecht. Aber die Menschen haben ja trotzdem gekauft nach dem ästhetischen Empfinden, wie die Flasche aussieht. Und von daher finde ich das jetzt, aber da, nicht nur, weil ich jetzt Österreicher bin, auch die Bürklin Wolfs haben das Etikett jetzt ja auch nicht. Das ist jetzt ja auch nichts, was vor 2 Jahren komplett neu designt wurde, sondern das ist natürlich auch historisch gewachsen. Natürlich hin und wieder hat man es ein bisschen verändert und angepasst. Aber FX Pichler ist einer der großen Namen der Wachau. Es gibt auch noch Rudi Pichler, den ich sogar noch ein bisschen besser kenne, auch ein Pichler. Lukas Pichler, der Sohn von FX, von Franz Xaver, der macht das jetzt mit seiner Frau Johanna in nächster Generation schon. Ein wunderschön gelegenes Weingut, wirklich absolut besuchenswert mit einem super Tasting Room. Und ich finde, der Wein hat auch... Beim Grüner Veltliner Smaragd ist es sehr, sehr häufig, dass teilweise Trauben mit Botrytis verarbeitet werden. Als ganz
bewusstes. Was? Botrytis?
Ja, genau.
Hatten wir schon mal? Ist irgendeine Krankheit? Nein.
Ja, eine Edelfäule, genau.
Okay.
Und dadurch kriegen die Weine so einen leichten Honigton, so was ganz Opulentes, Kraftvolles. Das mag nicht jeder, ja. Aber die Winzer haben sich eben haben so eine eigene Stilistik. Die einen arbeiten mit mehr und die anderen arbeiten mit weniger. Die einen sagen, sie haben nur reines, sauberes Traubenmaterial und ist trotzdem immer ein bisschen Botrytis dabei. Und du brauchst gar nicht so viel. Das ist so dominant, dass es den Weincharakter schon verändert.
Sehr gut. Sag mal, Marc, wenn man so Weltmeister ist, so jung wie du, was gibt's da noch für Ziele im Leben?
So ein Ziel von mir ist, bis ich in Rente gehe, alle Weinregionen dieser Welt besucht zu haben. Da ist man relativ lange mit beschäftigt.
Okay.
Ich war zum Beispiel schon fast auf allen Kontinenten, zumindest mal kurz, aber in Südamerika noch nie. Und da gibt es ja auch tolle Weine in Chile, Argentinien und Co. Und sonst ist es so, ich sag mal, mit dem Sommelier, du lernst ja nie aus. Also ja, du hast dann einmal bewiesen, dass du in dem Moment in einer sehr guten Form warst und vielleicht ein, zwei Sachen im Kopf hattest. Aber wenn du dann aufhörst, dann wäre es ja fatal.
Zwei Sachen im Kopf. So, wie kann man so
einfach,
damit kann der Österreicher nichts anfangen, mit so viel anderes Statement. Also Gottes Willen. Sorry, ich wollte gar nicht unterbrechen, Marc.
Alles gut. Aber es ist so, dass du als Sommelier immer wieder was Neues lernen kannst. Zum Beispiel jetzt gerade findet leicht verzögert die Verkostung des neuen Bordeaux-Jahrgangs statt. Und da gibt es ja jedes Jahr einen neuen Jahrgang und dann neue Entwicklungen. Es gibt Weinregionen, die neu oder vermeintlich neu sind, weil wir sie einfach nicht auf dem Schirm haben und jetzt auf einmal im Markt finden. Es gibt Generationswechsel in Weingütern und da muss man schauen, sind die jetzt immer noch so gut wie vorher oder besser oder schlechter. Also es ist ja so viel, was man da lernen kann, dass es einfach... Wenn man da mit Leidenschaft dran ist, es wird nie langweilig, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr selber in den Wettbewerb reingeht.
Und gibt es nicht irgendwie so das Ziel, einmal ein eigenes Restaurant zu haben oder einen eigenen Weinladen oder einen eigenen Weinberg?
Weinberg, ich habe es am Anfang angesprochen, ich bewundere die Winzer, wie sie mit diesem Stress zurechtkommen. Ich könnte das wirklich nicht, dass man mir binnen einer Nacht meine Arbeit des letzten Jahres kaputt machen kann. Das bewundere ich wirklich, wie man damit umgeht. Restaurant, nein, Borlack hat ganz tolle Restaurants, in denen ich mich sehr wohl fühle und ich selbst bin auch froh, wenn ich da die nötige Freiheit habe, ab und zu mal reisen zu können und auch mal andere Sachen zu tun. Und das ist, wenn man selbstständig in der Gastronomie ist, ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr fordernd und sehr zeitraubend. Und deswegen ist meine Leidenschaft eher das Thema Wein, aber nicht, dass ich das jetzt selber im eigenen Restaurant umsetzen muss.
Und hast du viele Freiheiten, Marc, sorry, dass du musst ja dann auch viel reisen oder wenn du selber Kurse gibst, ich meine, du bist ja nicht permanent im Laden.
Genau, ich habe das, ich bin wirklich da sehr verwöhnt, weil mein Vorgänger, der jetzt der Restaurantleiter ist, ist selber ein sehr begnadeter Sommelier, ist Burgunder. Und in der Zeit, wo ich für den besten Sommelier Deutschlands gelernt habe, hat er gelernt für den besten Sommelier der Schweiz. Und das ist der aktuelle. Er hat dann 2018 den Titel gewonnen. Heißt, wenn ich nicht da bin, kümmert sich der beste Sommelier der Schweiz um die Gäste.
Auch nicht so schlecht.
Ein extremer Luxus. Und gerade im Burgund weiß ich nicht mal den Ansatz von dem, was er weiß, weil er da eben seit 6 schon früher selbst im Weinberg stand mit der Familie. Und wir haben weiter noch eine andere tolle Sommelier im Team aus dem Bodensee, aus Frickingen, die dann hier in Zürich uns noch unterstützt. Deswegen sind wir eigentlich genug Leute, dass wir uns gut aufteilen können. Ich bin meistens freitags und samstags wirklich im Restaurant und in anderen Tagen dann eher für den Handel unterwegs oder auf Messen oder auf Veranstaltungen etc.
Cool. Fragen dann Gäste auch, ob du denn da bist? Also die speziell, weil man entwickelt ja auch so eine Beziehung, wo man weiß, oder kommt einer, die hauen da mal ein paar tausend Franken auf den Tisch. Wenn die da sind, dann will man selber schon auch da sein.
Also wie gesagt, da ich eben in Anführungsstrichen meine Luxusvertretung habe mit dem Aurélien Blanc, ist das nicht ganz so das Thema, weil einer von uns ist fast immer da, wenn es Gourmet offen hat. Und wir also die meiner vielen Gäste, da gehen wir beide am Abend viel an den Tisch und unterhalten uns, weil es ja wirklich ein spannender Austausch mit den Gästen ist. Aber gerade so am Anfang, als das neu war mit der WM und dann wirklich so eine, ich sag mal, eine Flut an Presse gab und das sehr präsent war, da gab es dann wirklich viele Gäste, die dann vorher bei der Reservierung schon gefragt haben oder auch gefragt haben, als ich dann vor Ort war, Mensch, wer ist es denn jetzt? Weil ich dann eben doch manchmal jünger aussehe, denkt dann nicht jeder, dass ist das jetzt wirklich der, den wir da gelesen haben? Und wir hatten eben auch das große Glück, letztes Jahr war unser Hotel im 175. Jahr. Das heißt, es war eh schon als Jubiläumsjahr geplant und wir haben ein Restaurant neu eröffnet im Hotel. Aber dann hat das Jahr toll begonnen. Wir haben im Februar unseren zweiten Stern bekommen und dann habe ich im März eben die Weltmeisterschaft gewonnen. Das heißt, es war eh eine Zeit, wo dann viele ins Restaurant kamen und sagten, Mensch, das ist ja ein Wahnsinnsteam mit der Küche und jetzt noch dem Service, weil eben mein Chef ein Jahr vorher erst bester Sommelier der Schweiz wurde. Und sie sagten, Mensch, das ist ja eine total spannende Konstellation. Und dann waren aber alle an allen interessiert, weil natürlich das von der Küche einen zweiten Stern zu erkochen ist eine Riesenleistung.
Habt ihr denn jetzt wieder normal geöffnet?
Wir haben die Terrasse wieder normal geöffnet, schon seit fast einem Monat, also ja, doch fast einen Monat. Auch die Shops sind wieder normal geöffnet für den Wein. Da ist zum Beispiel das Thema Etikett dann auch wichtig, das war mir vorher nicht so bewusst als Sommelier im Restaurant. Die anderen Gastronomien warten wir noch kurz, weil doch noch nicht ganz so viele Menschen reisen wie vorher. Und weil auch viele Gäste sich draußen etwas wohler fühlen als drin. Aber wir werden sicherlich recht bald auch unsere Brasserie öffnen, das Bauers. Und wenn die dann gut anläuft, dann sicherlich danach auch das Gourmet-Restaurant, das Pavillon. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf die Terrasse. Und wir haben so eine klassische Hotelhalle, sage ich mal, wo man zum Tee kommen kann. Die ist auch relativ beliebt schon. Und der Rest läuft jetzt nach und nach an. Aber wir sind sehr kreativ da drin, wenn man das ein paar Wochen dann online sieht, jetzt gerade auch zu überlegen, was können wir denn draußen alles machen? Weil wir haben so einen wunderschönen Park, den wir eigentlich nicht nutzen. Und jetzt in so einem Sommer überlegt man sich natürlich, Mensch, was können wir denn für coole Events in diesem Park veranstalten?
Und das muss ich sagen, für alle, die da mal eben hinfahren wollen, das ist jetzt so ein Hotel, jetzt nicht die, sagen wir mal, Touristenklasse, unterste Preis. Das ist schon, gibt es überhaupt ein besseres Hotel in Zürich? Nein.
Also es gibt weitere gute Hotels.
ehrlich, ich liebe das.
Ja. Man muss definitiv nennen, das Dolder Grand, denke ich, ist auch sehr bekannt und hat auch einen ganz, ganz tollen Zwei-Sterne-Koch und auch eine deutsche Sommelier übrigens, die Lisa Bader. Und hat einfach ein Spa und ist etwas aus der Stadt raus. Wir sind halt mit dem Stadtkern, muss man wissen, was man bevorzugt. Aber wichtig ist zu wissen, die Gastronomie ist deutlich erschwinglicher als der Rest vom Hotel. Also wir haben auch jetzt schlucken wahrscheinlich die deutschen Zuhörer, aber es ist in Zürich eher selten, ein Glas Wein unter 10 Euro zu bekommen. Wir haben tatsächlich auch Gläser Wein für 8 oder 9 Franken und das ist für Zürich ungewöhnlich günstig. Es geht dann natürlich auch in die andere Richtung hoch, wenn man das möchte, aber auch für jemanden, der, ich sag mal, einmal nur uns kennenlernen möchte auf eine Tasse Kaffee oder ein einfaches Dezi-Schasseler, wie es hier heißt, der ist herzlich willkommen.
Was ist die teuerste Flasche Wein? Das ist so eine Axel-Frage, aber ich muss für ihn fragen. Die ist, die man bei euch kaufen könnte?
Also im Shop variiert es dadurch, dass da natürlich das Sortiment stärker wechselt. Das ist es so bei wenigen 1.000 Franken in der Regel, der Cut-Off. Bei uns im Hotel ist es ein Romane Conti von Romane Conti und der kostet dann 18.500 Franken. Ja, das sind so 17.500, 18.000 Euro.
Das würde ich mir überlegen, Michael, dass vielleicht...
Naja, ich wüsste, was ich anziehen würde.
Michael, die große Frage, die Hanse-Lounge, habt ihr wieder geöffnet? 2. Juni war mal anvisiert als Öffnungsdatum.
Ja, nicht haltbar, wenn ich komme wirklich aus der Baustelle, ich hatte es Marc gesagt auch, wir eröffnen am 8. Juni wieder, gibt ja doch auch klare Vorgaben des Senats und die wollen wir auch einhalten und dann sind wir mit den Bauarbeiten noch nicht fertig, aber ich habe mit vielen Kollegen schon gesprochen aus Hamburg, die sagen, dass vor allem die Menschen draußen sitzen möchten, also sobald man weiß, das Wetter wird ein bisschen schlechter, ein bisschen kühler, regnerischer, massiv verliert man da Reservierungen, also bis zu, hin zu ganz leeren Restaurants, weil man eben immer noch Sorge hat, in einem Raum drin zu sein, wo diese Luftzirkulation nicht so gewährleistet ist. Und wir haben nun mal diese großartige Terrasse zum Rathaus und die hoffen wir, dass wir sie natürlich ordentlich nutzen mögen. Und dann kann ich natürlich auch schon berichten, wie es dann wird, wie die Menschen so drauf sind. Ich habe schon das Gefühl, so aus zahlreichen Gesprächen, dass man eigentlich wieder feiern möchte. Man möchte ausgehen, man möchte trinken, man möchte wieder in den Club gehen.
Ja, und man muss ja sagen, heute in Hamburg, wir sagen ja gern, Hamburg hat zum dritten Mal genullt. Das heißt, heute war in Hamburg wieder null Neuinfektionen.
Ah, sehr schön. Das ist eine gute Nachricht. Du, der grüne Veltliner, Smaragd von FX, wenn der ein bisschen Luft kriegt und ein bisschen wärmer wird, das ist so gut. Vor allem, und das ist das, was Marc vorher gesagt hat, das Salzige, das kommt dann erst raus. Das war am Anfang gar nicht da. Der Wein war eher zurückhaltend, ja, der hat das Volumen gehabt, wobei ich ihn auch nicht alkoholisch finde. Und ich bin einer, der sehr sensibel ist. Wenn 14 draufsteht, denke ich schon so, oh, ich merke, dass bitter ist und hinten zusammenzieht, tut es gar nichts. Ist wirklich, wirklich, und das hat nichts mit Patriotismus zu tun. Und ich wackel jetzt auch nicht die ganze Zeit so, sondern ich finde es einfach echt sehr...
Du hast recht. Aber trotzdem, mein klarer Sieger, man soll ja nicht immer, ist ja ganz wichtig, dass man nicht von Sieger, aber ich kann es nicht aussprechen, aber der Schweizer Wein ist für mich eine Vollsensation. Ihr beide, ihr müsst jetzt noch die Fragen unserer Leser, ich habe mal die drei wichtigsten, ich muss es sortieren, es sind so viele, aber wir müssen die drei wichtigsten nochmal schnell klären.
Marc macht das, der Sommelier-Weltmeister.
Der Sommelier-Weltmeister,
aber mir ist und korrigiere, wenn es sein muss.
Nein, aber das sind, Marc, das sind einfach Fragen von unseren Hörern und Hörern, die auch ganz einfach sind. Die erste zum Beispiel, wie lange kann man einen geöffneten Weißwein und einen geöffneten Rotwein im Kühlschrank lagern? Und soll man den Rotwein überhaupt im Kühlschrank lagern, wenn er geöffnet ist? Boah.
Ja, also fangen wir mit dem letzten Teil der Frage an. Soll man den Rotwein im Kühlschrank lagern? Definitiv ja, weil wir kennen das alle aus dem Chemieunterricht. Chemische Reaktionen werden durch Kälte verlangsamt und so ist es auch mit der Oxidation. Weil diese Oxidation ist das, was den Wein dann nach ein paar Tagen nicht mehr gut schmecken lässt. Und wenn du den Rotwein kühlst, dann verlangsamst du diesen Prozess und der Wein bleibt länger gut. Wie lange ist A, ein bisschen abhängig vom Wein, B, wie viel Luft schon in der Flasche ist. Und das kann man zum Beispiel auch selber regulieren. Es gibt da relativ günstig so kleine Pumpen, wo man dann ein bisschen Luft aus der Flasche rausholt. Das minimiert den Effekt ein bisschen. Generell würde ich sagen, Weißwein maximal 4-5 Tage und Rotwein leider ein bisschen weniger. Nach 2-3 Tagen
merkt man eine
Veränderung. Wenn man das Gefühl hat, er schmeckt einem immer noch perfekt, weil manche mögen ja auch diesen leicht oxidativen Touch, der dann entsteht. Aber ich sag mal, dann ist er zumindest nicht mehr so, wie der Winzer es gewollt hat.
Und ich habe jetzt bei mir im Keller noch eine Flasche entdeckt, die habe ich geöffnet vor Beginn der Corona-Krise. Eine Weißweinflasche, die einfach wegschütten.
Also meine Lebensgefährtin ist Französin, da gibt es ja viele Schmorgerichte wie Bœuf Bourguignon oder auch was für Weißweinsoßen, da kann man sowas dann wunderbar verarbeiten. Man, da haben wir auch so
Regale verwerten. In der Küche. Also das liebe ich so, das ist sozusagen bei jeder Sache immer noch eine positive Wendung. Vielleicht solltest du Gesundheitsminister werden in Deutschland. Die zweite Frage.
Ich wollte noch anmerken, ich glaube, was auch wichtig ist, der Kühlschrank ist auch insofern vorteilhaft, weil es in der Regel dunkel ist. Also Licht ist immer auch ganz schlecht für den Wein, ob er jetzt geöffnet ist oder geschlossen und von daher ist er schon ratsam. Da muss man dann ein bisschen organisieren, dass der Rotwein dann nicht zu kalt ist. Vielleicht hängt man dann einen Schluck in so eine kleine Karaffe oder einfach mehr in sein Glas ein, dass es dann die richtige Temperatur hat. Oder wenn man weiß, man trinkt dann im Abend aus, dass man ihn halt rechtzeitig rausnimmt. Weil wenn es zu kalt ist, macht es eben auch keinen Spaß.
Aber 2-3 Tage Rotwein, das ist für mich tatsächlich eine wichtige neue Nachricht. Die zweite Frage, auch eigentlich eine einfache Frage, aber bin mal gespannt, ob die Antwort auch so einfach ist. Wie erkennt man, dass ein Wein umgekippt ist?
Ja, also umgekippt im Sinne von zu lang offen ist wahrscheinlich die intensive Frage.
Wahrscheinlich,
ja. Oder zu alt, ne?
Ja, okay, genau. Also,
aber irgendwas, klären wir erstmal, was heißt eigentlich umgekippt? Ist der dann sauer oder...
Das ist je nach Wein unterschiedlich. Es gibt natürlich Weine, die können ganz lange reifen. Das muss aber trotzdem nicht jedem schmecken. So ein bisschen wie die Damen beim Moorstein auf die Farbe reagiert haben, ist das dann auch mit Geschmack und Geruch. Ist die Frage, ob jedem diese reifen Töne schmecken. Also ich habe auch schon Weine aus dem 19. Jahrhundert verkosten dürfen, die ich grandios fand. Aber das ist sicherlich, wie die Engländer sagen, ein acquired taste. Also etwas, was man erstmal schätzen lernen muss. Deswegen ist das pauschal sehr schwierig zu sagen. Generell, wenn die Frucht gar nicht mehr da ist, dann ist es meistens definitiv zu spät, weil selbst ein reifer Wein sollte irgendwo doch noch eine deutliche Frucht haben, auch wenn die sich ein bisschen zurücknimmt im Vergleich zum jungen Wein. Aber wenn die Frucht gar nicht mehr vorhanden ist, dann ist es in der Regel drüber.
Okay, und letzte Frage, die finde ich lustig. Kann man einen Wein, der Kork hat, umtauschen? Im Restaurant ja, aber im Handel?
Im Restaurant ja, auf jeden Fall. Im Handel ist es so, dass die meisten Händler das irgendwo in ihren AGBs auf der Website verstecken und dann teilweise darüber hinaus noch sehr kulant sind. Also bei uns selbst ist es so, wenn es ein Wein ist, wo wir sicher sind, dass du den bei uns gekauft hast, zum Beispiel, weil nur wir den in der Schweiz verkaufen, oder du, wenn es ein anderer Wein ist, vielleicht noch einen Kassenzettel zufällig hast, dann sind wir da in der Regel sehr, sehr kulant.
Und dann kommen die Leute mit dem geöffneten Wein und dem Kork und sagt, riech mal oder probier mal.
Das gibt es durchaus, aber ich sag mal, wir haben viele Gäste, die wir auch in den Shops schon sehr, sehr lange kennen und wenn die uns sagen, Mensch, Albert, der Wein, den sie mir letztens empfohlen haben, der hat gekorkt, ich fand es schade, ich würde ihn gerne nochmal probieren, dann ist das in der Regel kein Problem. Wenn es jetzt was extrem Seltenes ist, wie ein Romani Conti oder so, dann ist es ein bisschen eine andere Nummer. Aber die meisten Händler sind da relativ kulant, dass sie dann sagen, okay, wir geben ihnen nochmal dieselbe Flasche mit oder was Gleichwertiges.
Hattest du, Marc, schon mal im Restaurant die Situation, dass der Gast gesagt hat, der Wein ist nicht in Ordnung und du der Meinung warst, der ist aber in Ordnung und es geht gerade um richtig viel Geld?
Das hatten wir tatsächlich einmal mit einem Montrachet und da sind wir bei dem Thema gereifter Weißwein, weil das war ein Montrachet, also sprich ein Chardonnay aus einer der Top-Grand Cru-Lagen des Burgunds aus den 90er Jahren. Und wenn sowas bestellt wird, dann sprechen wir vorher schon mit dem Gast so, hey, der Wein hat deutlich reife Töne, ist das in Ihrem Sinne? Und der Gast hat das bejaht, hat dann den Wein bekommen und dann hat der Wein ihm nicht gefallen. Dann ist so ein bisschen die Frage, der Wein kann nichts dafür, wir eigentlich auch nicht, weil wir ja vorgewarnt haben. Trotzdem möchten wir als Gastgeber, dass der Gast glücklich ist. Das heißt, wir haben dann einen anderen, jüngeren Wein aus dem Burgund für ihn gefunden, mit dem er dann total happy war. Und der Montrachet war Gott sei Dank vor langer Zeit eingekauft worden und war relativ günstig, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir können das jetzt mal für eine Teamschulung nutzen. Das ist sicherlich nicht die Norm, aber es passiert ab und zu und eigentlich ist für uns das Wichtigste, der Gast ist glücklich. Und sobald es ein Wein ist, wo man eben schon, ich sag mal, nicht ein Problem kommen sieht, aber eine Herausforderung kommen sieht, dann spricht man vorher drüber und dann gibt es ganz viele Gäste, die sagen, ah ja, gut, dass sie mich darauf hinweisen, eigentlich nicht. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man seine Karte gut kennt und die Gäste entsprechend sensibilisiert und dann hat man das Problem. Also ich hatte das jetzt in den letzten 5 Jahren, ich glaube, 1 oder 2 Mal und dann ist das normales Risiko, sage ich mal.
Vielen Dank. Das war großartig. Michael, ich habe das Gefühl, jetzt können wir uns wahrscheinlich nicht mehr steigern, aber du hast für nächste Woche wieder was im Petto. Kannst du schon ein bisschen Geschmack machen? Kannst du uns schon ein bisschen heiß machen auf nächste Woche? Was kommt jetzt noch?
Noch gar nicht, aber tatsächlich haben wir uns ja überlegt, dass wir wieder in den 2-Wochen-Rhythmus
aber warum?
Wechseln, weil es mir zu stressig ist und weil wir nächste Woche wieder aufmachen und ich den Fokus
aber komplett... Aber das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein, dass du jetzt auf einmal wieder 2 Wochen machen willst.
Naja, vor allem, weil Axel nächste Woche auch noch nicht da ist. Und ich finde, 2-mal ohne Axel, das möchte ich ungern machen. Und man sollte das jetzt mal einfach sacken lassen, dass Marc jetzt bei uns war. Und ich finde, einfach so ein super Typ und so unprätentiös und so, ja, tatsächlich manchmal fast auch ungewöhnlich für unsere Branche, die aus vielen Menschen besteht, die sich permanent häufig selber auf die Schulter klopfen, sage ich jetzt einfach mal, so machen Menschen generell sowieso. Und deswegen umso großartiger, dass unsere Hörer und Leser heute Marc Almert kennenlernen durften.
Schade, weil ich hatte Till Schweiger als Gast für nächste Woche, aber wenn du nicht kannst...
Der ist ja auch Restaurantbesitzer und empfiehlt ab und zu einen Wein in den sozialen Medien, das sehe ich schon. Oh Mensch, ich habe jetzt eine Weinverkostung tatsächlich mit einem Winzer von der Saar gehabt, da hat Smudo mitprobiert. Ich weiß gar nicht, ob man ob das für uns spannend ist, ob ihr überhaupt Lust
hätte. Smudo, natürlich. Hast du den Kontakt zu Smudo?
Ja, über 3 Ecken kam er zu dieser Verkostung dazu, hat sich hinterher auch bedankt, fand es eben toll. Und ich glaube, das ist... Wein ist ja ein Thema aus dem Leben heraus. Nun sprechen wir immer nur mit Winzern und mit vor allem exorbitant großartigen Sommeliers. Das ist ja nicht die Norm. Die Norm ist ja derjenige, der in den Laden geht und 10er, 12 Euro für eine Flasche Wein ausgibt. Und das sind auch die Menschen, die uns ja hören in der Regel. Und die schlucken dann schon 3-mal, wenn sie hören, das kostet 50 Euro, verstehe ich auch. Und wenn man den dann trinkt und uns gelingt es hoffentlich so zu beschreiben, dass man sagt, ich investiere das einfach mal, ich möchte mal schauen, ob das wirklich so ein Erlebnis für mich persönlich ist und danach lasse ich es auch wieder bleiben und gehe wieder zurück zu meinem ursprünglichen und sage dann aber zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, zum Weihnachten, zu Pfingsten, mache ich mir den auf, weil dann freue ich mich schon ein paar Tage vorher drauf. Und wenn uns das gelingt, über unser Medium, über Weine so zu sprechen, dass man die Lust hat, das auch mal zu probieren, ich glaube, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht und den ganzen Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, geholfen, die Sensibilität ein bisschen zu steigern. Von daher 2-Wochen-Rhythmus, das reicht auch, finde ich wirklich, weil man kommt ja oft gar nicht mehr hinterher, das zu hören. Ja, dir nicht, weil du bist immer durstig dann, ja. Aber, und wir müssen auch schauen, von der Tonqualität fand ich es heute aber sehr, sehr gut, dass wir die andere im Studio, das ist schon besonders gut, natürlich hochwertig aufgezeichnet.
Das stimmt. In diesem Sinne, aufs Leben. Ich habe nur noch einen ganz kleinen Hauch grüner Feldliner. Und ich muss die anderen noch für die anderen jetzt zu. Marc, es war großartig. Wenn du in Hamburg bist, sag Hallo. Aufs Leben, ihr Lieben.
Es hat viel Spaß gemacht. Und als Schlusswort zu dem, was Michi sagte, mein alter Chef so neben Rheingau hat immer gesagt, Wein ist ein verbindendes Element. Und das gilt eben für alle, die Wein mögen.
Ach. Auf das Leben.
Auf das Leben.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.